Die Wiedervereinigung Deutschlands war für mich
eine Offenbarung. In vielen Punkten schlecht gemacht worden, würde ich sagen.
Es ist keine Vereinigung, es ist eine Übernahme der DDR gewesen.
Gelungen.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 5. Was heißt hier Wiedervereinigung?
Das waren 4 Stimmen von insgesamt 55 Zeitzeugen, die wir in dem Projekt Die DDR und wir im DAAD interviewt haben. Hallo, ich bin Alexander Riedi und mit mir im Studio heute ist Christian Fuchs. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, du hast als Praktikant an diesem Projekt mitgearbeitet und die heutige Episode auch vorbereitet, das Skript geschrieben und wir werden heute zusammen durch diese Folge führen.
Ja.
Ja, was verbindet eigentlich eine tief im Westen der Republik arbeitende Institution wie den DAAD mit der DDR? Das war die große Frage, die wir gestellt haben und in 19 Episoden abgeschichtet und abgearbeitet haben. Und wir haben gesehen, sehr viel mehr, als man denken könnte. Und persönlich und ehrlich muss ich sagen, sehr viel mehr auch, als ich mir vorgestellt hatte. In der heutigen und der letzten Folge wollen wir einen Rückblick wagen auf den Prozess des Zusammenwachsens der beiden Staaten. Dieser Prozess jährt sich zum 35. Mal in diesem Jahr und so fallen ja auch 2 Jubiläen zusammen, der 100. des DAAD und eben dieses Ereignis, das unser Land ja dann so geprägt hat. Wenn wir die Menschen sprechen hören über, ich nenne das mal das Ereignis, dann hören wir Begriffe wie Wiedervereinigung, aber auch Beitritt oder Übernahme. Und darin sind eigentlich schon verschiedene Haltungen und auch Einstellungen dazu markiert. Christian, du hast dich in den letzten Wochen intensiv mit dem Material auseinandergesetzt. Ja, und diese Stimmen und Meinungen der Menschen, ja, tief inhaliert. Mhm. Was ist dir besonders aufgefallen dabei?
Du hast ja eben schon angesprochen mit den verschiedenen Begriffen, die für diesen Prozess verwendet werden. Es gibt ein ganz großes Spektrum an Meinungen über die deutsche Einheit und den Wiedervereinigungsprozess. Und was vor allem mir aufgefallen ist, ist, dass es ein Thema ist, was die Leute bis heute begleitet und beschäftigt, auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und dass man eigentlich gar nicht so sehr von einem historischen Ereignis sprechen kann, sondern auch von einem Prozess, der bis heute andauert und der kontrovers diskutiert wird. Und zu dem es ganz verschiedene Haltungen gibt, die bis heute immer noch andauern. Also ich würde sagen, dass die Wiedervereinigung ein Prozess ist, der auch heute noch aktuelle Debatten über Identität und Chancengleichheit zum Beispiel mitbestimmt. Und ja, das ist ein Thema, was immer noch weiter andauert.
Und weil das so ist, weil wir hier nicht auf abgeschlossene Prozesse schauen, haben wir uns auch eine etwas andere Form der Präsentation überlegt, die dieser Tatsache angemessen ist. Und wir werden die Interviews nicht moderieren und quasi damit framen und von uns aus in einen Zusammenhang stellen, sondern wir haben uns für diese Folge entschlossen, die Stimmen selbst für sich sprechen zu lassen. Wir haben sie, es kommen jetzt etwa 60 Minuten O-Töne, wir haben sie durchaus sortiert und in eine angenehme Reihenfolge gebracht, sage ich mal, oder eine argumentativ interessante Reihenfolge. Wir werden aber da nicht reinreden und nicht rein moderieren. Zur Erinnerung oder als Vorgeschmack, welche Typen von Perspektiven werden wir hören?
Also wir werden ganz kritische Stimmen hören zur Wiedervereinigung. Da wird der Begriff Übernahme zum Beispiel häufiger verwendet. Wir werden Stimmen hören, die äußerst positiv von diesem Ereignis sprechen, die von einer Offenbarung sogar reden. Und es gibt auch Meinungen, die man gar nicht so klar einordnen kann in positiv oder negativ, die sich auch, glaube ich, selbst nicht sicher sind, wie sie dieses Ereignis eigentlich bewerten sollen. Das ist, glaube ich, das Spannende daran.
Ja, und die Menschen, die sprechen, sind in ihrer Funktion Mitarbeitende des DADs aus Westdeutschland oder auch aus dem Osten. Und es sind auch Alumni, also damit Menschen, die als Ausländer nach Deutschland gekommen sind zum Studium. Und einige sind in Deutschland geblieben und sind Teil dieser Vereinten Nationen geworden. Und damit wollen wir jetzt auch beginnen und diesen Block an Zitaten auch enden.
Ich weiß nur, dass man im Fernsehen die Berichterstattung, also in den Berichterstattungen hat man erfahren können, ja, wie viele Ostbürger zum Beispiel am Wochenende in die DDR, also in den Westen gefahren sind, um Begrüßungsgeld zu holen und was haben sie sich da gekauft und vor allen Dingen, was haben sie erzählt, was hat ihnen Spaß gemacht. Die ganzen Familien sind nach Berlin, nach West-Berlin gefahren. Also man hat diese Atmosphäre nachvollziehen können. Die Menschen waren begeistert, eindeutig begeistert, wir auch. Wir auch, mein Gott, wir waren auch aus dem Osten, ja. Das war auch eine Wende für uns, ja. Eine Wende für uns und wir haben uns alle gefreut, ja, dass wir endlich mal, dass die Welt offen steht für uns, dass wir nicht nur hier in die Tschechoslowakei oder in die DDR fahren dürfen, reisen dürfen, sondern einfach überall. Ja, wir haben uns gefreut, wir haben die Gefühle der Ostdeutschen geteilt, denn das ist eine Nation, ja, das ist eine Nation und diese Teilung war sinnlos und die Teilung der Stadt, ja, die Mauer. Wie kann man doch die Familien, also die Stadt, die eine Nation so gewaltsam aufteilen, ja? Sie dürfen nicht vergessen, dass wir fast die gleichen Filme gesehen haben wie in der DDR, in Polen, in der DDR, natürlich in den 40 Jahren der Volksrepublik Polen oder der DDR waren im ganzen Ostblock beinahe die gleichen Filme ausgestrahlt im Fernsehen. Also wir konnten das mehr oder weniger nachvollziehen, ja. Und wir haben uns einfach, jedenfalls ich, aufrichtig gefreut, denn es war künstlich, diese Grenze, ja. Jemand kritzelt auf der Weltkarte was und das ist verbindlich für Millionen von Menschen, ja. Das war eine politische Entscheidung, aber das war nicht natürlich. Das war nicht zu akzeptieren für Menschen. Das war eine politische Entscheidung, ja. Und wenn Politiker die Menschen in Ruhe lassen, dann können sie sich schneller verständigen.
Unsere Einheit war friedlich. Wir wünschen, dass diese Frieden nicht nur uns, sondern auch an anderen, die das brauchen, bekommen.
Frau Köster, woran ist die DDR kaputt gegangen?
Die Sachen nicht ins Auge wahrzunehmen. Sie haben die Realität einfach nicht erkannt.
Weil Probleme nicht benannt wurden und dann natürlich auch nicht behandelt wurden.
Die Verlierer sind für mich die Leute, die ihr bestandenes Leben irgendwie verloren haben, die eine sichere Stelle hatten, ein sicheres Leben hatten. Und mit der Vereinigung sind viele Sachen passiert, die nicht gerecht waren, aber sind passiert. Also haben die Leute ihre Stabilität, ihren Lebensunterhalt verloren. Die sind die Verlierer für mich. Und die Gewinner sind alle, die davon profitiert haben, die Großen. Also sagen wir so, die Unternehmen und die Sachen, die das, was in den DDR noch brauchbar war, übernommen haben und davon profitiert haben. Aber letztendlich haben alle ein bisschen von der Freiheit profitiert. Ob sie das Geld zum Reisen hatten oder nicht, aber sie durften ausreisen. Also in diesem Sinne haben alle profitiert. Manche mehr, manche weniger, aber das war für alle was Gutes.
Ja, richtig gewesen und ja, irgendwie auch natürlich. Aber in vielen Punkten schlecht gemacht worden, würde ich sagen. Dass man ein neues System dem Osten einfach übergestülpt hat, ohne ja, ohne andere Möglichkeiten auszuloten. Also Anpassungen, auch mal sehen, was es im Osten vielleicht gibt, was sinnvoll ist, was auch im Westen sinnvoll wäre. Oder eben auch, ja, es wurde, aber es war keine Vereinigung, es war ein, wie ja schon die Verfassung der Bundesrepublik sagte, ein Beitritt, Punkt. Und das war auch so gemacht. Insofern ist der Begriff Wiedervereinigung vielleicht gar nicht so richtig zutreffend, weil es nicht zwei gleichberechtigte Partner waren, die sich vereinigt haben. Es waren einfach wir machen das jetzt so, wie das schon erfolgreich über, weiß ich, 40 Jahre lang gemacht wurde, oder 28 Jahre waren es da nur, gemacht wurde in der Bundesrepublik, oder noch ein bisschen länger war es wohl. Ja, und dann machen wir das jetzt einfach so. Und wir sehen drüber hinweg über alles, was es im Osten gab. Das ist für mich zu holzschnittartig. Vielleicht wäre das andere sehr anspruchsvoll gewesen, aber man hat es nicht wirklich versucht und man hat es auch in sehr kurzer Zeit gemacht. Vielleicht war es politisch nicht anders möglich, aber ein bisschen anders wäre es schon vielleicht doch möglich gewesen.
Ja, das wollte ich gerade, genau, dass es keine Wiedervereinigung war, ja. Das war eine Übernahme. Ich weiß, ich habe meinen Doktorvater damals gefragt oder gesagt, naja, jetzt werden Sie eine neue Hymne, eine neue Flagge entwickeln. Ja. Hat mir auch gelacht. Das kommt nicht.
Das hat Vergiss man auch gedacht.
Es. Das wird nicht kommen. Also, ich habe anders als Außenseiter, als Wiedervereinigung verstanden. Da kam das aber nicht. Das ist, was er gesagt hat. Manche waren einfach, sie wollen. Die hatten das Geld haben, die wollten die Freiheit haben, um zu auszureisen. Okay. Das war für viele sehr wichtig. Was ich am meisten bemerkt habe, ist, dass meine Kollegen alle sehr, sagen wir, unsicher waren. Sie waren wirklich sehr verunsichert, was die Arbeit betrifft. Und vor allem, weil Sie jetzt alle diese neuen Gesetze, dieses Steuersystem.
An der Uni selber muss man sagen, ich habe das sehr, sehr am Leib selber erlebt, wie heftig die Debatte war, diese Evaluationskommission, die eingerichtet wurde. Es war ja so, dass man festgelegt hat, Uni intern, dass Professoren sollen berufen werden, neue, aber nur 25% dürfen hausberufen sein. Also das heißt, 75% müssen außerhalb der Universität sein, also in Klammer, müssen aus dem Westen sein. So, und das war schon heftig, weil viele waren da, die sich so bewährt haben, aber die haben keine Stelle bekommen als Professoren. Das hat sich gewirkt auf uns als Doktoranden, weil wir waren in Arbeitsgruppen. So, wenn du bei einem Dozent bist, er wollte Professor werden, hat sich bewährt, hat viele, viele Leistungen erbracht in der DDR-Zeit. Und dann hieß er 25. 25 heißt, viele werden dann leer ausgehen. Da waren heftige Kämpfe da innerhalb der Uni. Die Stimmung war nicht gut. Viele fühlten sich benachteiligt, viele fühlten sich diskriminiert, ausgegrenzt. Vor allem, dass man natürlich politische Vergangenheit eine Rolle gespielt hat, die in SED waren oder Funktionen hatten, aber auch die Stasi waren, die waren dann natürlich ausgeschlossen. Und das hat man schon mitbekommen, so richtig, wie die Stimmung in den Arbeitsgruppen war, wie an der Uni so war. Und ja, ich habe diese Zeit erlebt. Und in der Gesellschaft selber war dann natürlich auch klar, dass sehr viele Menschen dann arbeitslos geworden sind, die Betriebe sind zugemacht worden, Treuhand kam da, hat man Betriebe dann verkauft und viele, viele Menschen sind arbeitslos geworden. Also damals, wenn ich mich erinnere, war über 6000 Chemiker auf der Straße. Also praktisch sind arbeitslos geworden. Chemiebetriebe, die nicht mehr funktionieren durften, die geschlossen sind. Und dann viele, viele Massenarbeitslosigkeit. Das hat so tiefen Unzufriedenheiten der Gesellschaft gebracht. Ja, viele waren wütend, viele waren dann verzweifelt. Das hat auch zu Gewalttaten geführt, dass viele dann über Sündenböcke gesucht haben, nach dem Motto, die Ausländer sind schuld daran. Da muss man auch sagen, da sind viele Neonazis in dieser Zeit auch aus dem Westen, in den Osten gekommen, die sagen, dass diese Nährboden genutzt haben, um Hass und Hetze gegen Ausländer zu machen. Da gab es auch viele, viele Tote, also gab es auch viele Verletzte. Und gibt zum Beispiel in Dessau, erinnern wir uns immer noch an Alberto Adriano, das war nicht in Wendesat, aber ein bisschen später. Und wir haben Amadeo Antonio in Brandenburg, da gibt es viele. Bei mir in Halle gibt es einen Xavier Vilankulusch, ein Mosambikaner, als kein Student, Vertragsarbeitnehmer, der mit Vater von 4 Kindern mit Messer in Augen gestochen. Das war in dieser Zeit. Es war eine sehr, sehr unangenehme Zeit, sehr schwierige Zeit. Rassismus im Alltag war ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Also da erinnere ich mich bitter an diese Zeit. Es ist nach der Wende sehr viel passiert. Also die Transformationen, die viele DDR-Bürger, ehemalige DDR-Bürger durchgemacht haben, aber auch das, was aufgebaut wurde im Ostteil dieser Republik, ist immens. Also das kriegt man mit, wenn man so 37 Jahre kontinuierlich in Ostdeutschland gelebt hat, in Halle und Umgebung, bin da unterwegs. Da sieht man schon, dass sehr, sehr viel an den Universitäten, aber auch infrastrukturmäßig, was vielleicht vernachlässigt wurde, ist einfach, was Menschen empfinden. Also ich habe die Erfahrung in den 3 Wahlperioden, aber auch durch meine kommunalpolitische Tätigkeit, dass viele sich nicht so ernst genommen fühlen. Also man redet immer davon oder man hört immer, dass viele sagen, wir sind Menschen zweiter Klasse, auch wenn es ihnen materiell gut geht. Ja, also Arbeitslosigkeit ist ja genauso wie in vielen Teilen Westdeutschlands nicht so hoch. Wir haben die Zeiten der 90er Jahre, Mitte der 90er erlebt, dass so bis 30% Arbeitslosigkeit, das ist ja nicht mehr. Also viele Beschäftigungsmöglichkeiten sind da. Lohnangleichung ist nicht 100% so, wie man es sich wünschen würde. Es ist immer noch Lohngefälle, Ost-West. Die Rententhematiken sind immer noch da. Rentenangleichung ist vorzeitig 2023 schon erfolgt, Angleichung der Rentenwerte Ost-West. Allerdings ist es immer noch so, bei den Vermögenverhältnissen ist der Westen immer noch wirklich, vor allem Süddeutschland, ist nicht vergleichbar mit Ostdeutschland. Wenn man dann sieht, dass in Süddeutschland auch das durchschnittlich nach einer Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die vor kurzem veröffentlicht wurde, durchschnittlich 250.000 Euro Vermögen als an Erbe oder an Schenkungen in Westdeutschland. In Ostdeutschland liegt das durchschnittlich bei 10.000 Euro. Das ist schon eine immens. Und auch jüngere Generationen kriegen das mit, dass sie dann sagen, wir sind also doch nicht so ein Land, wie wir uns das wünschen würden. Ist ein langer Prozess. Nichtsdestotrotz gehöre nicht zu den Leuten, die dann sagen, es ist alles schlecht. Nein, es ist sehr viel erreicht worden. Der Weg ist aber lang. Und ich denke, die Investitionen, die gemacht wurden, das darf man nicht leugnen. Das sind viele, viele Investitionen. Die Zentren wie Leipzig, Potsdam, Dresden und so weiter oder Erfurt, die sind wirklich vorbildliche Städte, die sich entwickelt haben. Die lassen sich wirklich sehen. Ja. Und das sollte man auch erwähnen. Die Medaille hat immer 2 Seiten.
Ich habe leider nicht so viele Erinnerungen. Ich weiß nur, also wir haben das gemerkt und ich habe eigentlich gedacht, dass es würde schlimmer sein.
Was haben Sie befürchtet zum Beispiel?
Ja, also ich dachte, es sollte wie in Vietnam. Ja, also bei uns ist langer Krieg und sehr viel gekämpft, auch Vietnamesen gegeneinander. Die Soldaten, die immer für Amerikaner gearbeitet haben, also sie haben dagegen Vietnamesen als kommunistischen Partei und so. Und deswegen habe ich gedacht, dass es sollte auch sehr, sehr schlimm sein. Und Und als wir von Media gehört haben, schon geeinigt. Also wir haben auch nur gemerkt, dass aber unterschiedlich bei Deutschen in Leipzig. Manche sind zufrieden, aber mehr viele haben große Sorgen gehabt, weil gleichzeitig sehr viele Arbeitslosen, sehr viele Betriebe sind zugeschlossen.
Natürlich. Also für uns war es immer auch interessant zu sehen, also wie schnell vor allem diese Integration voranschreitet. Irgendwie haben wir vielleicht auch die DDR, also wir waren vielleicht so ein bisschen neidisch, weil die DDR diesen reichen Onkel in der Bundesrepublik hatte und der hat natürlich geholfen. Aber heute wissen wir, das hat natürlich auch negative Seiten. Wir mussten in Polen selber natürlich alles in die Hand haben. Wir sind in die alte DDR noch eingereist und verlassen haben wir schon fast, ich möchte natürlich nicht sagen, dass das schon die Bundesrepublik war, aber schon fast die Bundesrepublik. Das war Ende Januar, schon im Juli gab es diese Währungsunion, nicht wahr? Und dann die Wiedervereinigung. Also das ging sehr, sehr schnell.
Die Konsequenzen der Mauerfall waren doch anders in Deutschland als hier, ne? Für die Bürger der DDR und der Volksrepublik Polen, ja? Denn wir leben nach wie vor in Polen, ja? In unserem alten Land. Ja. Und die Ossis weniger, die mussten irgendwie mental umziehen, ja? Habe ich den Eindruck. Das ist aus meiner Sicht etwas anderes. Ne? Denn das geschah von heute auf morgen. Bei uns war das ein Prozess. Ne? Da hatte man mehr Zeit, um sich daran gewöhnen zu können. Und im Osten, das geschah von heute auf morgen. Ja?
Ich denke mal, die Wiedervereinigung kam zu den richtigen Zeit. Die Zeit war gekommen, damit die zwei Staaten, deutsche Staaten, sich vereinigen könnten. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, ein Jahr später wäre Chaos ausgebrochen. Und es war ja eine gewisse Unzufriedenheit da. Und umso länger man wartet, und dann später ist es wie eine Atombombe. Und die haben richtig entschieden, ne? Weil, wissen Sie was, man kann nicht einen Menschen immer in einem Käfig halten und denken, ich habe ihn unter Kontrolle, ich habe ihn unter Kontrolle, ich habe ihn unter Kontrolle. Irgendwann, bumm, explodiert es. Und dann, es gibt keinen Halt mehr. Und ich denke, die haben richtig gemacht. Natürlich war alles nicht perfekt und das und jenes, aber mein Gott, ne? So ist es halt im Leben.
Heutzutage, ich würde sagen, es ist gelungen. Weil die sozialistische Systeme, heutzutage kann man sagen, das ist ein System, die eigentlich kein modernes System. Man lebt in einer modernen Welt, in einem modernen System.
Das habe ich nicht verstanden. Es gab diese Tendenz, mein Freund Dr. Lebing, im demokratischen Aufbruch. Die wollten auch eine reformierte DDR. Und mein Freund hat auch nicht den Sprung nachher, der demokratische Aufbruch ist ja dann in der CDU aufgegangen. Den hat er nicht mit vollzogen, weil er also auch zu der Fraktion zählte, die also glaubte, noch reformierbar etwas zu tun oder zumindest, sagen wir, in eine gesamtdeutsche Verfassung neue Gedanken einzubringen, was ja dann nicht passiert ist, ja auch juristisch nicht notwendig war, weil die Volkskammer hatte ja beschlossen, der Bundesrepublik Deutschland beizutreten. Das war also juristisch nach dem Grundgesetz ja möglich und das ist dann auch in der Weise passiert worden. Und ich fand das auch den einzig gangbaren Weg. Anders ging es nicht.
Die Teilung der deutschen Staaten, der beiden deutschen Staaten, war für mich
eine grauenvolle Situation.
Die Wiedervereinigung Deutschlands war für mich
eine Offenbarung.
Gut, dann frage ich, was hat mir an der DDR gefallen?
Dass eine starke Solidarität innerhalb der Gemeinschaft war, auch in der Gemeinschaft des Widerstandes gegen das System.
Der Prozess der Wiedervereinigung ist?
Für mich ein gelungener Prozess. Er ist natürlich noch und muss fortgeschrieben werden, was die innere Vereinigung angeht. Aber da gibt es natürlich viele unterschiedliche und differenzierte Momente, weil man ja immer die landsmannschaftlichen Probleme auch mit in den Blick nehmen muss.
So eine im zwiespältige Haltung. Einerseits haben wir immer wieder gesagt, das ist die Bestrafung, die historische Bestrafung für den Faschismus. Das kann man gar nicht gut machen wieder. Andererseits ist es auch so, warum denn nur ein Teil Deutschlands? Nicht? Denn uns ging es ja gut. Es gab keine Reparationszahlungen, es gab keinen Abbau, es gab im Gegenteil Hilfe, es gab den Marshallplan und alles. Und in der DDR war es eben alles wirklich extrem schwierig. Und andererseits haben wir natürlich Freunde da gehabt, immer. Und wir sind immer zur Leipziger Messe gefahren, um die zum Teil zu treffen, aber auch tschechische Freunde. Das war ein ziemlich ambivalentes und schwieriges Verhältnis. Aber an Vereinigung habe ich nie geglaubt. Ich habe das absolut nicht für möglich gehalten. Und ich habe auch nicht für möglich gehalten, dass sich die Geheimdienste so nicht täuschen, dass sie einfach das nicht mitgekriegt haben.
Und dann kam aber der 3. Oktober 1990. Ja, die DDR ging auf in der erweiterten Bundesrepublik und damit war für dich der Weg zum Studium frei.
Genau, und dann wurde ich vorfristig aus meinem quasi Zivildienst entlassen und an dem Wochenende danach zeigte mir meine Mutter die Berliner Zeitung und sagte, die Humboldt-Universität nimmt noch Studierende auf für folgende Studiengänge. Dann bin ich dahin gelaufen und konnte mich sehr unkompliziert innerhalb von wenigen Tagen immatrikulieren. Und dann hatte ich mich erstmal für Sozialwissenschaften eingeschrieben. Aber mein Interesse an Osteuropa war so stark, dass ich dann schnell in den Bereich Osteuropa gewechselt habe. Ich habe dann auch also Slawistik studiert und Politikwissenschaft im Nebenfach und habe dann auch noch Islamwissenschaft als zweites Nebenfach gewählt. Weil einfach die Neugierde ist bei mir nicht mit dem Mauerfall nicht weggebrochen, sondern im Gegenteil, sie ist größer geworden, weil ich wusste, da gibt es Regionen, Gebiete, die man sich erschließen kann, die sehr, sehr interessant und sehr spannend sind. Aber bei mir war das, hat man gemerkt, aber bei mir war das nicht so stark, weil ich sozusagen ja dann doch, also die 19 Jahre Sozialisierung in der DDR waren dann vielleicht auch nicht viel stärker als die vielen Jahre Sozialisierung in dieser Situation, Europäer im Ausland zu sein. Ja.
Du sprachst gerade diese doch historisch kurze Phase an, in der denkbar war, dass es eine reformierte DDR geben würde, ja, dass man also ohne die DDR abzuschaffen, sie aber verbessern kann und in der Opposition im neuen Forum und Bündnis Grüne und verschiedene Oppositionsgruppen, die es gab, war das ja, glaube ich,
Das war sozusagen die Option, von der man eigentlich ausging im Herbst 89 bis zur Wahl am 18. März 1990. Ja,
also Hast du dir das auch vorstellen können, damals?
Ja, also das hat man uns am ehesten vorgestellt. Ja. Also das war. Wir haben natürlich nicht die Konsequenzen gesehen, dass es uns irgendwie dann vielleicht finanziell hätte schlechter gehen sollen oder wie auch immer. Das sind ja jetzt alles Gedankenspiele. Aber so war ich gestrickt, dass ich dachte, das wäre sozusagen die Option, die ich mir erstmal vorgestellt hätte. Mhm. Also erstmal selbst es versuchen, ja. Es gibt immer so Momente, die man nicht vorhersehen kann, die vielleicht dann doch mal sehr positiv sein können. Also das macht mir so ein bisschen Hoffnung.
Das macht Hoffnung.
Ja. Das macht Hoffnung, dass man sowas mal erlebt hat, ja. Eine Wendung, die niemand so genau vorhergesehen hat, von der alle überrascht waren. Mhm. Sowas wünscht man sich natürlich.
Ich muss sagen, ich bin in die USA eingereist mit einem DDR-Pass, also mit dem Pass eines Landes, das es nicht mehr gab. auch interessant, aber es gab, war kein Problem. Zu den ganzen Systemen, die sich geändert haben, es war schon noch eine Herausforderung, also dass man das System der Bundesrepublik mehr oder weniger übergestülpt wurde. Und dazu haben wir das auch empfunden, dass, meine Frau hat es ja schon erwähnt, bei der Steuer, dass man da auf einmal eine Steuererklärung machen musste und sowas. Also das war schon doch, man musste sich auf sehr, sehr vieles Neues einstellen, obwohl es auch in der DDR schon Steuern gab. Ja, also, aber man hat damit nicht machen müssen. Die wurden eben einfach abgeführt vom Arbeitgeber und dann war es das. Man musste nicht überlegen, hole ich mir jetzt irgendwas davon zurück oder nicht. Das war in meisten Fällen wie sowieso unsinnig, ja, weil es war einfach geregelt. Auch die Sozialversicherung war alles einfach geregelt. Alles war sehr einfach. Auch die Zinsen waren einfach. Es gab einen Zinssatz für alles, für alle Banken. Das veränderte sich auch nicht und so. Also es war, die ganzen Systeme waren sehr einfach. Aber sie waren alle da. Es gab Steuern, es gab Zinsen, es gab, weiß ich nicht, Sozialversicherung. Arbeitgeber hat auch einen Teil bezahlt. Und also sowas, das gab es ja alles. Insofern musste man sich an die Konzepte nicht neu gewöhnen, aber die Ausgestaltung war sehr viel komplexer und das musste man alles lernen. Allein die Krankenkasse, ja, ich weiß, an der Uni hat mir eine Mitarbeiterin gesagt, naja, nehmen Sie die, die hat meine Tochter oder so, da habe ich die genommen, da bin ich heute noch, aber wer war ich, um da jemanden auszuwählen unter den vielen, die es da gab? Man war völlig überfordert, das war ja nach Glücksprinzip oder so. Immer war die Freiheit da, aber auch die Freiheit, alles Mögliche Unerlaubte zu tun.
Die meisten polnischen Germanisten, die sich Tag und Nacht mit Deutsch beschäftigen, empfand die Teilung als ungesund, als unnormal und als zeitlich begrenzt.
Die DDR ist zugrunde gegangen an?
An dem Unvermögen, in den vorangegangenen Jahrzehnten und vor allem in den letzten 5 Jahren sich zu reformieren, dann hätte vielleicht die Hoffnung bestanden, daraus etwas Neues, Längerfristiges zu etablieren.
Wie dann die Vereinigung gelaufen ist, das war unglücklich. Ehrlich. Ja, auch der Umgang mit wirklich den Menschen, die also von unseren Ministerien zum Beispiel. Wir waren 450 Mitarbeiter im Ministerium, ungefähr. Davon ist unsere Arbeitsgruppe mit 30 Mann übernommen worden. Das waren also fast nur aus dem internationalen Bereich Leute. Und die anderen, die übernommen wurden, das waren noch ein paar Sekretärinnen und vielleicht noch 10 oder 15 andere Leute. Alle anderen wurden erbarmungslos in die Arbeitslosigkeit, egal was die für eine Qualifikation hatten. Das sind einfach Dinge, da ist so viel Intelligenz verschleudert worden. Die also, da hat keiner gefragt, was kannst du? Was hast du, wie hast du gearbeitet? Und wir hätten eine ganze Menge einbringen können. Zum Teil sind die Verlierer die Frauen in der DDR. Wir haben eine Menge verloren. Erstens, die ganze Frage Selbstbestimmung, Abtreibungsrecht war bei uns viel vernünftiger geregelt als in der BRD. Zweitens sind sie Frauen, deshalb sind wieder sehr stark in Bereiche gedrängt worden, die also auch die Frauen auch nehmen. Es gibt also wenig Frauen, die also eine Karriere gemacht haben. Verloren haben viele, die im Bereich der Ministerien gearbeitet haben, weil die also einfach erstmal alle in die Arbeitslosigkeit fielen und kaum wieder einen Fuß auf den Boden gekriegt haben. Und wenn, dann also nur, also ich muss mal ehrlich sagen, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich also beim DAD mit der Ausbildung, den Erfahrungen auf einer Sechserstelle anfangen muss. Das ist also schäbig gewesen. Das Erfahrungspotenzial und das Wissen, das ist verloren gegangen bei vielen. Und das kann man in dem Bereich, was also Verwaltungen betrifft und so weiter, ist das doch in hohem Maße. Profitiert haben vor allen Dingen junge Leute, die also rechtzeitig also sich von einer Ausbildung ja von der umstellen konnten. Mhm. Ganz bewusst. Und das Zweite ist natürlich, dass der Westen die Chance genutzt hat, jetzt haben wir die Chance, die DDR einzunehmen. Denn das ist ja keine Vereinigung gewesen, es ist eine Übernahme gewesen. Es ist ja nicht übrig geblieben von der DDR. Daran ist sie gescheitert. Es ist keine Vereinigung, es ist eine Übernahme der DDR gewesen. Wobei alles das, was wirklich positiv war, fing an mit der Treuhand und mit allem drum und dran. Es ging darum, die westdeutsche Industrie und Wirtschaft hat sich im Konkurrenten erlebt und hat ihre eigene Krise hinausgeschoben, indem sie die ganze DDR-Wirtschaft runtergemacht hat. Es gab viele Betriebe, die wären überlebensfähig gewesen. Da hätte man was machen können. Wäre auch hier viel mehr Zufriedenheit gewesen von Arbeitsplätzen und allem. Denn daran kranken wir ja heute noch. Die Tarifgebundenheit im Osten ist ganz gering gegenüber im Vergleich zu Westen. Ich verstehe es nicht, wie man heute noch unterschiedliche Tariflöhne in gleichen Betrieben haben. Gucken sich die Zusammensetzung an den Direktoren an den Hochschulen. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe jetzt nicht mehr so im Überblick, aber es ist doch kein Rektor einer Hochschule geblieben. Es wurden ihnen alles zweitrangige Leute aus dem Westen vorgesetzt. Humboldt-Uni, gucken Sie wohin, wo Sie wollen. Jede Hochschule. Und die haben ihre eigenen, natürlich ihre Leute mitgebracht. Also vielleicht auch nicht fürs Protokoll, aber nur einfach Geschichtsbereich Humboldt-Universität. Da hatten wir ewig lange zwei Institutsdirektoren, weil der Neue aus dem Westen, der wollte die alten DDR-Leute nicht entlassen, der wollte sein Image nicht beschmutzen. Das sind einfach Dinge, die wir so auch erlebt haben, wo ich gesagt habe, das sind natürlich viele Leute, das wirkt in der Besetzung der Leitungsstellen an den Hochschulen, in Betrieben, in den Ministerien, wirkt bis heute nach. Gucken Sie sich an, wie hoch der Prozentsatz ist von Leuten, die also eine Ostbiografie haben, die also in leitenden Funktionen sind. Das ist nach wie vor der Fall. Aber wie gesagt, die größte Ungerechtigkeit finde ich mit den Tariflöhnen, mit anderen, bei den Renten haben sie ja jetzt die Rentenpunkte auf den gleichen Wert gebracht, nach 30 Jahren, das ist auch ein Witz. Es war ein Überstülpen des Systems des Westen mit Westleuten, die wenig Vorstellungen hatten von dem Geschehen in der DDR und also auch eine überheblich an den Rand gelegt haben, was also die Qualifikation im Osten betrifft. Und damit sind natürlich viele Leute, ja, wir sind auch ein bisschen anderes Arbeiten gewöhnt gewesen. Im positiven Sinne. Es wurde die Meinung des Mitarbeiters geschätzt und nicht gesagt, von oben rein regiert. Das ist der größte Fehler gewesen. Und der wirkt bis heute.
Naja, eigentlich habe ich immer schon in den letzten Jahren gedacht, wäre schon schön, wenn eben Deutschland doch eins wäre und weil man mit diesem System nicht mehr so ganz klar kam. Aus dem einfachen Grunde, weil eben zu viel verschiedene Beziehungen eine Rolle spielten. Im Ministerium habe ich eben gelernt, dass jeder, der dort gearbeitet hat, das waren ja alles Hochschulabsolventen, aber sie hatten ja ihr Auskommen, indem sie genug gute Gehälter hatten und auch reisen konnten zum Teil und auch Devisen hatten von den Dienstreisen. Also ging es eigentlich gut. Aber sie hatten meiner Ansicht nach den Blick zur Uni verloren. Ich kam ja aus der Humboldt-Uni und wir hatten Ausreiseanträge ohne Ende. Die Leute sind nur noch das ganze Jahr, meine Kollegen auch, ständig irgendwie zu welchen Tanten gefahren und haben Geld mitgebracht und eben alle geschwärmt. Also du hast schon nicht mehr ordentlich arbeiten können. Also es war fast abzusehen. Ne? Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Deshalb bin ich dann auch noch mit rüber zum Ministerium. Da war das dann keine Schiene, weil sie das so in der Realität ja nicht geschnallt haben. Da kamen von den Hochschulen zwar Berichte, wie das, was an den Universitäten los war, aber sie wurden natürlich geschönt. Das fand ich alles nicht gut. dass die Menschen nicht mehr gleich waren. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch nicht. Die gleichen Chancen haben, ne? Ich meine, was an unserem Staat gut war, war eben, dass wir alle zum Facharbeiter geführt haben. Es gab bei uns wirklich keine Ungelernten. Auch der Fünfklassenabschluss hat einen Teil Facharbeiter gemacht. Oder die alte Dame noch, weiß ich was, haben sie auch dann noch als Diätköchin oder so. Jeder hatte noch eine Entwicklungsmöglichkeit. Ja, also das war schon erstaunlich. Und die Knackis wurden eben bei uns in der Hausverwaltung in der Uni beschäftigt. Die mussten auch jeden Tag beim Dienst antanzen. Also wir haben keinen allein gelassen.
Mein Mann und ich haben den 3. Oktober die Feier in der Deutschen Botschaft in Madrid erlebt. Und wir kamen dahin und mussten am Anfang die Pässe zeigen. Und die Einlasskontrolle hat unsere Pässe so lange angeguckt, bis ich dann gesagt habe, na, wir kommen ja aus der DDR, das steht doch da drauf. Ach so, Na, dann waren wir da drin und wir hatten wirklich den Eindruck, die wenigsten dort hatten...
Die waren die einzigen DDR-Bürger
also
wahrscheinlich.
Also ich denke, ja. Also es war jedenfalls die sich vielleicht so zu erkennen gegeben haben, ich weiß es nicht. Aber es war so interessant, ich hatte wirklich den Eindruck, manche haben noch nie einen echten DDR-Menschen gesehen. Das war eine interessante Veranstaltung.
Sie waren die Attraktion des Abends?
Ja, Attraktion weiß ich gar nicht, aber ein bisschen exotisch kamen wir uns schon vor, wobei die Wiedervereinigung wurde gefeiert. Ja. Manchmal habe ich gedacht, was feiern die eigentlich? Wissen die eigentlich, was auf der anderen Seite war? Ja? Aber es war eine sehr schöne Veranstaltung. Und für uns war es so, wir sind aus der DDR nach Spanien eingereist und aus Spanien nach Deutschland eingereist. Es war schon sehr interessant.
An eine Wiedervereinigung habe ich nicht gedacht und auch nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, dass der Russe, Entschuldigung, die Ausdrucksweise oder die Sowjetunion wird das nicht zulassen. Reformen innerhalb des Sozialismus können möglich sein und sind am Horizont und das Hoffnung. Was man sich eigentlich wünschte ist, man lebte ja auch da, man hatte seinen Bekanntenkreis da, war Reisefreiheit, also waren Freiheiten, ja. Mhm. An politische, noch größere Veränderungen habe ich nicht gedacht und auch nicht geglaubt.
Mhm. Hast du dich auch nicht nachgesehnt? Oder das war jetzt kein, oder hättest du dich
Ich glaube, gewünscht? Um ehrlich zu sagen, gesehen, nee, also wenn ich hätte reisen können oder sowas und ich behalte meinen Job, der so uninteressant ja auch nicht war und so, und dann hätte ich auch weiterleben können, ja. Mhm. Ja. Eins wurde mir relativ schnell klar und vielleicht schneller als anderen, denn ich bin aus diesem großen Institut für Weltgeschichte als Erster abgesprungen. Oder zumindest aus meinem Blog Nordafrika, Nahost, Lateinamerika, Afrika, dieses da. Habe als Erster den Laden verlassen und die haben mich noch angeguckt und mich gefragt, wieso, warum? War auch so ein bisschen, warum verlässt du uns? Mir war klar geworden, dass dieser Wissenschaftsblock als solcher nicht erhalten bleiben wird. Und es war kein Verdienst, es waren persönliche Beziehungen. Rostock, die Uni Rostock, an der mein Vater tätig war, an der er Vorsitzender des Konzils wurde nach der Wende. Er war da recht unbelastet, er war nicht in der Partei gewesen und wohl auch recht beliebt, war zumindest ein guter Hochschullehrer, das weiß ich. Wurde Vorsitzender des Konzils, war Mitglied der Ehrenkommission. Durch diese Kommission musste nachher das gesamte Personal durchgeleuchtet, durchprüft werden. Sicherlich keine angenehme Aufgabe. Es kam ein neuer Rektor, ein unbefangener, sehr sympathischer Mathematiker. Der suchte einen neuen Stab. Den alten wollte er nicht übernehmen. Der suchte jemanden für die Presse und der suchte einen persönlichen Referenten. Das bin ich dann geworden. Das war göttlicher Eingriff. Das war Glück. Das war Glück.
Fast alle Professuren wurden mit Wissenschaftlern aus dem Westen neu besetzt und die brachten ihre Doktoranden mit und die haben sich dann wieder reproduziert, sodass heute, sagt er jedenfalls in seinem Fach, in seinem Bereich der Geisteswissenschaften, nur ganz wenige Menschen aus Ostdeutschland vertreten sind oder eigentlich außer ihm niemand im Moment.
Da kann man, können wir natürlich streiten, was Eliten sind. Es mussten nicht wenige ausgetauscht werden. Und die Professur meines Vaters und seines Umfeldes, das kann ich nicht so sagen. Und bei Medizin wird es, Rostock Medizin überblickte ich damals auch noch, war es auch nicht der Fall. Das ist natürlich bei Fachrichtungen wie Politikwissenschaften, Soziologie, Philosophie, Jura, die will ich mal nennen, wird es ungleich anders gewesen sein als bei Agrarwissenschaften bis Physik. Ja, muss ich dazu sagen. Also das ist dann sicherlich auch eine biografisch gefärbte Sicht. Und Austausch ist, ja, hallo DAD, ja, im Prinzip nichts Schlechtes. Es sind ja auch welche vom Osten dann in den Westen gegangen. Und was natürlich, was wegbrach, war, glaube ich, Jura fast komplett. Alles, was Marxismus, Leninismus war, als Teil der Philosophie, brach auch weg. Das waren nicht wenige Professuren, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also insofern wurde ein, ich würde nicht vom Großteil sagen, aber ein großer Teil der Eliten wurde ausgetauscht. Und dass Professorinnen und Professoren dann Doktorandinnen und Doktoranden mitbringen, ist, glaube ich, ein normaler Vorgang. Ich glaube, man muss hier zwischen persönlich Erlebten und Gekränkten unterscheiden, zwischen Prozessen, die so sind, wie sie sind und die kaum, will ich mal sagen, groß anders hätten gestaltet werden können.
Ich musste eben bloß so schmunzeln. Ja. Du hast gesagt, theoretisch das oder praktisch hast du es gesagt, wir wurden an das Stammland angegliedert. Warum siehst du das als Stammland? Ja?
Nein, das aus ist, heutiger Sicht.
Aus also heutiger
die,
Sicht,
ja, die alte Bundesrepublik brauchte sich nicht umstellen. Die hat im Prinzip weiter existiert, während wir alle einen Bruch irgendwo in vielen
Fragen. Du machst
ja, wir sind angeschlossen.
Klein. Ja, klar,
nein, wurden wir angeschlossen. Nicht kleine.
Aber du machst
kannst
als,
bestätigen.
Das, wenn du die BRD als Stammland bezeichnest, machst du die DDR noch kleiner, ja. Und das von jemandem.
Ich korrigiere mich folgt, ja. Nee, das meinte ich jetzt aber nicht. Ich glaube, du hast es auch verstanden. Aber weil ich einfach. Wir mussten, unsere 16 Millionen mussten sich in vielen Fragen umdenken, umlernen, uns auch anpassen.
Ich zum Teil. Verstehe, was du meinst, aber das ist auch so die Mentalität der Ostdeutschen, finde ich ein bisschen, dass die sich immer kleiner machen, als sie wirklich sind. Ja,
ja, weil wir sind nicht vereinigt, wir sind beigetreten. Oder? Angeschlossen kann man auch nicht sagen, Österreich wurde mal angeschlossen, aber wir sind beigetreten worden. Worden in Klammern. Ja, also wir sind beigetreten. Und damit ist im Prinzip von vornherein dieses Gefühl bei vielen Ostdeutschen...
Ja, aber das ist eben so, dass es immer davon ausgegangen wird, ja, ihr seid ja die haben wir so übernommen und das ist so ein bisschen früher immer mehr stärker durch, jetzt nicht mehr ganz so. Ihr müsst uns dafür auch dankbar sein, dass wir uns euch übernommen haben.
Und ja, das Gefühl kenne ich nicht. Das ist ja unser aller Problem gewesen. Ja, wir sind 88 aus der DDR in die Sowjetunion gefahren und ich persönlich bin dann 97 aus der Russischen Föderation in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Also wenn du willst, in 10 Jahren 4 Länder. Mit 4 Ideologien, mit 4 verschiedenen Geschichtsabläufen, die teilweise irgendwo immer miteinander verbunden waren. Ja, die DDR war mit der Bundesrepublik mit verbunden, auch die Sowjetunion war ja verbunden, hinterher durch die ganzen Beziehungen Kohl, Gorbatschow und so. Es war ja alles irgendwo wie so ein Knäuel, was ja auch gut und richtig war. Aber für die einzelnen Menschen, die das so ad hoc erlebten, war das natürlich sehr schwer. Gab auch sehr viel Verbindendes. Ja. Es gab sehr viel Engagement, auch bei den Westdeutschen, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Unterstützung auch bei denen gefunden. Ja, obwohl die zu Anfang auch nicht wussten, was sie mit uns anfangen sollen. Aber ich nehme an, da hat der Botschafter mal ein Machtwort gesprochen und gesagt, dann reißt euch mal zusammen und kommt hier nicht und guckt die an wie im Zirkus. Das war eigentlich normal. Die haben uns eigentlich gesagt, jetzt... So wie Willy Brandt es mal gesagt hat, irgendwie jetzt kommt zusammen, was zusammengehört. Die haben ja eigentlich, genau wie viele andere in der Welt, auch nicht verstanden, warum es 2 deutsche Staaten gab. Die haben alle die Erinnerung ans Großdeutsche Reich, einen Riesenklotz, da die halbe Welt erobert, dann bums, einen auf den Kopf gekriegt und dann sind jetzt 2 deutsche Staaten. Was soll das denn? Also die hatten auch nicht die Möglichkeit, das zu recherchieren. Es gab kein Internet und ja, es war. Und als es hieß, wir machen das zusammen, fanden die das alles okay. Es gab natürlich, sagen wir mal, auch so ein paar Fanatiker, die gesagt haben, jetzt wird da untergebuttert und so. Aber die meisten haben das eigentlich positiv gesehen, würde ich sagen.
Weder in Feierlaune noch in ablehnender Laune,
sondern es war für mich eine logische Schlussfolgerung, diese Vereinigung. Und ich möchte sagen, dass es für mich ein ganz natürlicher Prozess war, der glücklicherweise ohne große Kontroversen zum Abschluss kam, dass diese leidige Trennung zwischen den Menschen, die in beiden Teilen lebten, aufgehoben war. Obwohl ich mich in der DDR nicht unwohl gefühlt habe. Und ich bin heute zum Beispiel manchmal enttäuscht und empört, wie man das Leben der Menschen in der DDR reduziert auf Stasi, auf SED, auf Unterdrückung und Unrechtsstaat. Das finde ich zu oberflächlich. Die Menschen in der DDR, die mir begegnet sind, waren kritisch, aber sie waren nicht unglücklich.
Ja. Der größte Fehler im Wiedervereinigungsprozess war?
Der Beitritt.
Ich kam gerade dazu, als das große bronzene DDR-Emblem, was draußen gehangen hatte, mit großem Gepolter und Wucht in diesen noch leeren Container reingedonnert wurde, weil am 3. Oktober dann das Goethe-Institut einziehen sollte. Und der ehemalige Leiter des KITZ, so hieß das abgekürzt, Kultur- und Informationszentrum, sagte zu mir, also entweder sind Sie verrückt oder naiv.
Nachdem das mehr oder weniger klar war, dass ich das bestehende System totgelaufen hatte, da gab es ja keinen irgendwelchen Aufruhr oder irgend sonst. Also, der himmlische Frieden, der war ja ein halbes Jahr her.
Deshalb war das eine reale Option eigentlich. Aber es
durchaus.
Hatten Sie zu irgendwelchem Zeitpunkt Angst um Ihre eigene Zukunft oder die Ihrer Familie? Weil Sie dachten, irgendwie jetzt gibt es einen Systemwechsel und ich verliere meinen Job, meine Position.
Nein, ich war arbeitslos.
Nee, also fünf.
Also wir sind ja noch vor dem 3. Oktober.
Also. Nee, die... Ja. Kann ich für mich einfach nicht behaupten. Mhm. Wir wussten ja alle, dass es so nicht weitergeht und jetzt kommt was Neues. Und gut, warum sollen wir uns auch nicht mit der Bundesrepublik wieder vereinigen? Weil, kann man nun mal nicht eine Abrede stellen, weil wir, wie das anfangs zumindest hieß, ein Volk sind. Also da sind engere Beziehungen als zu anderen, da auch ja, verwandtschaftlicher Art und so weiter. Also dagegen war ja erstmal nichts einzuwenden.
Also ich beginne einen Satz und ich bitte Sie, ihn einfach spontan zu vollenden oder auch zu sagen, weg ist sinnlos, geht auch. Aber vielleicht fällt Ihnen was ein. Woran ist die DDR zugrunde gegangen?
An sich selbst.
Wer sind die Verlierer und wer sind die Gewinner der Wiedervereinigung?
Kann man so pauschal nicht beantworten. Grob natürlich die alte Bundesrepublik, aber auch viele, die ehemalige DDR-Bürger, die nach der Wende ihre Vorstellungen, ihre Wünsche umsetzen konnten. Und alle die, die das nicht konnten oder eben arbeitslos wurden, keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen haben, leider, die sind natürlich dann die Verlierer.
Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist im Rückblick
gelungen.
Der größte Fehler im Wiedervereinigungsprozess war,
das sich gegenseitig nicht zu kennen. Alles andere kann man noch nennen, aber sich nicht zu kennen.
Ist das ein Fehler oder ist das...
Das war ein großes Manko.
Ein Manko war das, ja?
Ja.
Hat man sich denn bemüht, sich kennenzulernen?
Es gab Menschen, die haben sich bemüht und es gab welche, die wollten es nicht wissen. Es gibt heute in Berlin noch im Ostteil Leute, die nicht in den Westteil gehen. Heute und umgekehrt.
Also eine demokratische, sozialistische Republik Ostdeutschland wäre nicht lebens- und überlebensfähig gewesen. Und hätte auch nicht die Akzeptanz der Mehrheit der Bevölkerung gehabt. Somit war es, glaube ich, richtig, aus meiner Sicht, relativ schnell zu dieser, aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Das, wenn man dadurch seine Arbeit verloren hat, wenn massive Veränderungen in der Familie aufgetreten sind, was ja Schicksale im Osten durchaus mit sich gebracht haben, und es haben sich auch nicht überall blühende Landschaften entwickelt, sieht man das anders. Also ich kann mir immer wenig Leute vorstellen, die sagen, es wäre mir lieber gewesen, die DDR hätte fortbestanden. Weil doch auch die soziale Marktwirtschaft sich immer stärker sozial gestaltet. Also vieles, was heute zu unseren Sozialleistungen gehört, war vor 30, 40 Jahren noch nicht gegeben. Und auch die Haltung dazu war eine völlig andere. Also deswegen denke ich, finden sich wenige Leute, die eine Pauschalkritik anbringen. Wie gesagt, individuelle Schicksale kann man darüber auch nicht urteilen. Und die waren dann insbesondere über diesen äußeren Zustand des Hauses und auch die Tatsache, dass ich also eine Toilette auf halber Treppe hatte, sehr, sehr irritiert. Und dann habe ich sie gefragt, ich sage, okay, wie wohnt ihr denn? Ja gut, die meisten hatten in einer WG ein Zimmer. Manche wohnten auch in einem Wohnheim in einem Zimmer mit etwas besseren sanitären Anlagen, aber sie hatten keine eigene Wohnung. Mhm. Ich sage, ich bezahle hier 40 Mark dafür. Was bezahlt ihr? Oh, wir bezahlen 200 Mark für unser Zimmer.
Ich habe die Hoffnung gehabt, dass eine DDR reformierbar sein könne. Ich konnte mir keine Wiedervereinigung vorstellen, bis zum 9. November 1989. Als ich dann aber gesehen habe, was die Maueröffnung in den verschiedensten Kreisen und sozialen Schichten auslöst, war mir klar, es kann nur eine Vereinigung gehen. Und was wir heute wissen, was ich eben auch als Historikerin sehr genau weiß, ist, dass das Window of Opportunity, dieses Fenster der Möglichkeit nur für sehr kurze Zeit offen war, was man damals auch noch nicht wusste. Mhm. Aber wer ein politisches Gespür hatte, der wusste, man darf da nicht trödeln. Und man kann in dem Moment auch nicht zu viel Rücksicht auf Befindlichkeiten nehmen. Ich rede von dem großen Rahmen, was innerhalb dessen dann noch passiert ist, mit Wirtschaft, mit Betrieben, mit verschiedenen Berufen oder sowas. Das sind noch ganz andere Dinge. Da hätte man überhaupt nicht mit der heißen Nadel stricken müssen. Also da gibt es auch von mir sehr, sehr viel Kritik dran. Aber es war im Prinzip die einzige Chance, diese Vereinigung rasch durchzuziehen. Und die Polen haben ja also schon im Prinzip von der Gründung von Solidarność davon geträumt, dass sie sich der westlichen Wertegemeinschaft anschließen können als Staat. Und die DDR hat immer einen Stolperstein auf diesem Weg dargestellt. Und das Thema der deutschen Wiedervereinigung ist in Polen viel früher thematisiert worden als in der DDR. Wir hätten uns noch nicht mal getraut, darüber zu reden. Da wurden wir von polnischen Freunden schon gefragt, ja, wie wollt ihr dieses Problem denn lösen? Für uns Polen muss es gelöst werden. Dann war nach dem Fall der Mauer wenigstens in den Köpfen alles möglich. Mhm. Das hat, wissen Sie, das hat gerade für das Denken unglaubliche neue Perspektiven eröffnet. Aber alle Angebote, die ich hatte, haben sich für mich nicht rentiert, weil ich hatte keinen Hochschulabschluss. Ich wäre nie ordentlich bezahlt gewesen. Und von daher war mir klar, wenn wir in dieses bundesrepublikanische System kommen, habe ich keine Chance. Ich brauche einen Hochschulabschluss. Ich muss jetzt studieren. Ich muss da durch. Und viele meiner Freundinnen und Freunde haben gesagt, ja, ich habe schon mal studiert. Ich bin was. Ich kann hier nicht, man muss mich so nehmen, wie ich bin. Und dann gab es eine Weile lang Übergangsregelungen, aber irgendwann sind diese Übergangsregelungen zu Ende gegangen. Und dann gab es keine richtigen Chancen mehr. Das ist bei vielen passiert.
Wir sind mit dem Wissen abgereist, dass wir in einer anderen Zeit zurückkommen, in ein anderes Land zurückkommen werden, in ein gemeinsames oder ein einheitliches Deutschland, wussten aber nicht, man hat sich darunter nichts vorstellen können. Ja? Also wir sind abgereist, wir haben studiert, wir waren jung, wir waren abenteuerlustig, was erwartet uns da, aber wir haben gar nicht groß darüber nachgedacht, was wird sein, wenn wir mal zurückkommen.
Und das ist dann zur Wiedervereinigung kam, das ist ein Wunder. Da hat der liebe Gott direkt eingegriffen. Das konnte niemand ahnen, dass das käme.
Vielleicht wäre das auch ohne wirtschaftliche Gründe allein unter dem Druck sozialer Medien und der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts auch gekommen. Weiß man nicht. Aber letztlich war es eine wirtschaftliche Problematik. Der Sozialismus ist eine wunderschöne Idee, das setzt aber leider einen besseren Menschen voraus. Wir haben ihn mitgefreut, gefühlt und uns mitgefreut, aber so ein großes Bedürfnis in der Bundesrepublik, dass wir uns jetzt wieder um die DDR erweitern, das gab es nicht. Man hatte sich eingerichtet, man lebte eigentlich gut. Im Gegenteil, es gab genug Leute, die warnten und sagten, um Gottes Willen, nicht nur, weil sie meinten, dann fängt Deutschland wieder an, arrogant zu werden. Dann ziehen die von Bonn nach Berlin um. Dann bauen die ein Kanzleramt, das dreimal so groß ist. Ist ja alles so passiert. Und dann werden die vielleicht wieder größenwahnsinnig. Das war die eine Sorge. Die andere Sorge war, mein Gott, was kostet das denn? Und es kostete ja auch viel. Und was holen wir uns denn da ins Haus für Leute? Die sind ja zig Jahre lang ganz anders sozialisiert. Auch das stimmte zum Teil. Aber da haben viele Leute in ihrer Biografie verloren. Und ich glaube, auch viele einfache Menschen haben verloren oder verlieren noch daran, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Biografie nachträglich entwertet wird. Obwohl sie gar nichts politisch zu tun hat. Aber es wurde halt von der DDR auch nichts besonders wertgeschätzt. Außer diesem Ampelmännchen wurde auch kaum was übernommen von der DDR. Und man hatte eher das Gefühl, die müssen sich jetzt halt ein bisschen anstrengen, dass sie hier bitte mit unserem System klarkommen. Und das hat doch vielen Leuten, ich glaube vielen älteren Leuten, hat das viele Schmerzen bereitet.
Angesichts der fortbestehenden Rechte auch der Siegermächte eine Lösung zu finden, die alles einvernehmlich regelt. Das eine war der politische Ausgleich, dass man im Prinzip sagte, auch von russischer Seite, man war einverstanden damit, dass unter bestimmten Voraussetzungen dann die Wiedervereinigung erfolgen könnte. Und auf der anderen Seite mussten natürlich im Zusammenhang damit viele Fragen geklärt werden. Ich fand, hat sich das aber überschlagen, dann auch politisch überschlagen, dass dann auch, dass es dann gar nicht mehr aufzuhalten war, der Prozess der Vereinigung.
Der Weg von November bis Juni war ja lang, also nur 7 Monate, aber in so bewegten Zeiten ist das eine sehr lange Zeit. Und zunächst dachte ja überhaupt niemand,
an eine Vereinigung der beiden Staaten. Der nationale Überschwang, den es damals gab, den habe ich nicht gemocht. Und der hat bei mir sogar Ängste ausgelöst. Also die Vereinigung als solche hat mich nicht emotional angerührt. Ja.
Ich habe das mit großer Skepsis verfolgt. Also ja. Das war so ein bisschen, ich war sehr stark in Frankreich engagiert und ich hatte so ein bisschen die französische Optik, dass es nicht besonders wünschenswert ist, in Europa einen großen deutschen Nationalstaat zu haben.
Als dies dann geschehen war, dass mich das ungeheuer emovierte, dass ich also plötzlich ein Deutschgefühl hatte, was ich vorher nie in meinem Leben hatte.
Woher kam das plötzlich? Ja,
von vor 45, nehme ich an. Da hatten wir hatten, vor 45 wurde natürlich Deutschland großgeschrieben. Und ich nehme an, das hatten wir hinterher, hatte ich auf jeden Fall total vergessen, weil niemand mehr darauf insistierte. Im Gegenteil, man wollte nicht, dass man auf diese Zeit zurückkam.
Den von Wandlitz irgendwo mit dem Bus rübergefahren, habe mir das Brechthaus in Buko angeschaut. Ja. Das war ein Spaziergang wo ich für mich das neue Gebiet, das jetzt zu Deutschland zusammengewachsen ist.
Das hat mich also unheimlich ergriffen, dass Deutschland eine plötzliche, ungeheure Veränderung da erlebt. Du siehst,
das kam so aus dem Dunkeln.
Ja, völlig. Ich hatte überhaupt nicht das erwartet, weil mich das eigentlich nicht interessierte. Ich fing dann an, mich sorgfältiger zu orientieren. Und dann hinterher sind ja auch die Leute erschienen, die vom DAD dann als Kollegen übernommen wurden. Ja. Und dann fing ich an, mich relativ heftig dafür zu interessieren und hatte auch den Umgang mit diesen Kollegen sehr gern. Daher auch meine Bindung an Etzold und so kommt daher, dass wir da auch ein schönes Verhältnis zu denen entwickelten. Auch solche Leute wie Gügel oder auch andere, ne, sind Leute, die in meinem Bewusstsein aus dieser Zeit einen sehr angenehmen Eindruck hinterlassen haben.
Im Nachhinein, ich bin froh, dass die Mauer weg ist. Und ich bin froh, dass wir die Einheit haben. Und ich bin froh, dass ich in Deutschland bin. Also das ist meine allergrößte Freude. Und die Zusammenkommen Ostdeutschland und Westdeutschland, es ist eine fantastische Sache. Und ich bin froh, dass es also geklappt, wie das sein sollte. Natürlich eine Verbesserung, Möglichkeit gibt es auf allen Ebenen. Und letztendlich, sobald wir miteinander kommunizieren, haben wir eine Chance, uns zu verbessern, beziehungsweise auch zu erneuern.
Das war abschließend die Stimme von Professor Rayan Abdallah aus Grimma in Sachsen. Er ist Professor in Leipzig. Christian, du hast mit mir und mit uns zusammen die 60 Minuten Meinung zur Wiedervereinigung oder wie immer wir den Prozess nennen wollen, gehört. Mhm. Was hast du mitgenommen? Was ist dir aufgefallen?
Ich glaube, was diese ganzen Stimmen, die wir eben gehört haben, ziemlich deutlich machen, ist, dass die Erfahrungen und Perspektiven auf die Wiedervereinigung sehr individuell sind und dass man die nicht irgendwie klar an so einer Ost-West-Linie festlegen kann, sondern dass es doch sehr individuell auf die Lebenswege der Personen ankommt, was jetzt genau mit diesem Wiedervereinigungsprozess verbunden wird. Also die einen sprechen von großen Chancen, die sich ihnen eröffnet haben mit der Wiedervereinigung. Andere betonen die Brüche, die sie erlebt haben in ihren Lebenswegen. Und diese Vielfalt an Meinungen ist, glaube ich, ja, die größte Erkenntnis dieser Folge.
Ja, die Vielfalt der Lebenswege und der Erfahrung sind ein Leitmotiv, das uns durch die 20 Folgen hier geführt hat. Und nun kommen wir ja ans Ende dieses Podcasts. Und wenn ich an Vielfalt denke, dann ist ja die Gegenidee, was ist das Gemeinsame, was ist das Verbindende. Und das verbindende Element, das ich hier gefunden habe, ist die Tatsache, dass alle unsere Zeitzeugen international denken und verbunden sind. Egal, welche parteipolitischen oder gesellschaftspolitischen Präferenzen sie haben, auch egal, wie positiv oder negativ sie die Entwicklung beurteilen, sie waren alle im Ausland, sie haben sich selbst im Ausland erlebt, sie haben Deutschland von außen gesehen und nicht jeder würde die Internationale mitsingen, aber sie alle sind doch auf die ein oder andere Art Internationalisten. Und vielleicht ist das Teil zumindest der Antwort auf die Frage, was ist eigentlich der DAD oder wer ist der DAAD oder was ist die Identität dieser Institution und die Menschen, die mit ihnen arbeiten, die in ihm arbeiten und die irgendwie mit ihm in Verbindung sind. Ja, sie sind international ausgerichtet und dann ist das mal hier unser Zwischenfazit nach diesen 20 Folgen und damit ist es aber nicht zu Ende. Es gibt noch mehr nachzuhören und nachzulesen. Christian, was kannst du uns empfehlen, wenn ich noch mehr hören und wissen möchte?
Ja, wir haben natürlich noch eine Webseite vorbereitet, wo nochmal alle Podcast-Episoden zu finden sind und auch noch unser Archiv von den fast 60 Interviews, die wir geführt haben.
Was finde ich im Archiv?
Da finden wir die biografischen Interviews, aus denen die Podcast-Episoden bestehen, die O-Töne. Also falls da die eine oder andere Person nochmal besonderes Interesse geweckt hat, kann man sich da in voller Länge nochmal das Interview anschauen.
Ja, wunderbar. Und da finden wir auch eine Kurzbiografie zu jeder Person und auch noch ja Bonusmaterialien, ne? Das ein oder andere Dokument, Bilder, Briefe, Vermerke aus dem Verwaltungsapparat und so weiter, was uns so im Laufe unserer Projektarbeit in die Hände gefallen ist, kann man da noch nachlesen.
Genau, es lohnt sich auf jeden Fall, nochmal reinzuschauen.
Ja, gut, und damit komme ich hier zum Ende und möchte aber meinen Dank gerne loswerden. In diesem großen Projekt haben sehr viele Menschen mitgearbeitet und die großen Gruppen sind die Zeitzeugen, die 55 Personen, die sich geöffnet haben, die aus ihrem Leben erzählt haben, die zugestimmt haben, dass auch private, persönliche, vielleicht manchmal sogar intime Dinge hier öffentlich werden, die das mit uns teilen. Einen großen Dank für diese Offenheit, für die Transparenz und für den Beitrag zum Ausgleich auch zwischen Ost und West, glaube ich, der darin besteht, dass man sein Leben öffnet, dass man über seine Biografie erzählt und die sich dann, es kann sich dann entfalten, wenn die andere Seite auch zuhört.
Genau.
Und wenn man bereit ist, ja, sich auseinanderzusetzen mit den Biografien von anderen. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DAD, die in unserer Arbeitsgemeinschaft, wir nennen es flapsig auch unser Kollektiv, unser Projektkollektiv, die daran mitgewirkt haben, die schier unfassbare Menge von Informationen, 90 Stunden Interview zu erschließen, zu strukturieren, in thematische Episoden, in Häppchen sozusagen runterzubrechen und zu verarbeiten, sodass das jetzt auch ein breiteres Publikum sich anschauen kann. Ich danke den studentischen Praktikanten. Du bist einer von 6 Personen insgesamt, die über den Lauf der letzten 2 Jahre hier mitgearbeitet haben an dem Projekt. Und schließlich möchte ich danken der Agentur Filmkartell, die uns geholfen hat, die Dinge zu produzieren und einen angenehmen Ton und in ein schönes Bild zu setzen, überhaupt der Sache eine Struktur zu geben, die es konsumierbar macht. Ich benutze mal das Wort. Wir sind ein Handmade-Projekt. Wir sind hier alle keine Profis, sondern wir sind ja engagierte, interessierte Mitmenschen, die sich bemüht haben, die eigene Geschichte zu erforschen und da braucht man auch ein bisschen professionelle Unterstützung. Die haben wir bekommen. Dafür herzlichen Dank auch namentlich an Martin und Jesper. Und schließlich der Dank auch an das Team von Fazit Medien, die uns bei der Erstellung der Webseite unterstützt haben. Und damit komme ich jetzt wirklich zum Ende von Folge 20 und von diesem Podcast. Ich danke auch für das Interesse aller Menschen, die hier zuhören. Und wir freuen uns auf Feedback, auf Kritik, auf Ermunterung, auf jede Art von Reaktion. Die Adresse dafür ist ddr-und-wir@dard.de und steht natürlich auch in den Shownotes auf YouTube, auf unserer Webseite. Und ja, wir hoffen, das Gespräch mit Ihnen und euch da draußen geht weiter. Ich danke dir, Christian.
Ja, danke, dass ich hier sein konnte.
Ja, und wir fahren dann zurück nach Bonn zum DRD und bringen die Sache zum guten Ende. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.